Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Ein kleiner Hof, eine Kapelle, drei Ziegen, ein Garten mit Blumen und Gemüse. Das ist die Welt von Maria Annalenen. Seit 20 Jahren lebt sie hier irgendwo an der Grenze von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, als Eremitin. Es ist ein hartes Leben, das Maria Annalenen, die es ablehnt, ein Bild von sich zu zeigen, gewählt hat. Kein Fernseher, kein Radio, kein fließendes Wasser. Der Gemüsegarten, die Ziegen, die Honorare von Texten und der Erlös von Kerzenverzierungen, das muss zum Leben reichen. Wenig, oft zu wenig Geld zum Leben. Und vielleicht muss Maria Annalenen ihre Klause verlassen, weil ihr Vermieter den Hof verkauft. Ein kleiner Verein will das nicht hinnehmen, versucht den Hof zu erwerben. Deswegen ist Maria Annalenen heute hier, um uns zu erzählen, was denn passieren muss, damit sie in ihrer Klause bleiben kann, aber auch, was es eigentlich ist, dieses Leben als Eremitin. Was es bedeutet, wie es geht, wie es nicht geht und auch, was sie vorher erlebt hat, bevor sie Eremitin wurde. Herzlich willkommen, Maria Annalenen. Am Mikrofon Angela Krumpen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Domradio, die Sendung Menschen. Maria Annalenen am Anfang steht der Fragebogen, ihren Namen, den kennen wir schon, aber ansonsten wenig. Deswegen bitte, Alter?
57.
Das klingt so, als würden es bald 58.
Ja, in 2 Wochen, glaube ich.
Oh, okay. Beruf?
Zum einen natürlich Diözesan-Eremitin, zum anderen freie Autorin.
Berufung?
Eremitin, absolut.
Von meiner Mutter habe ich?
Das Temperament. Und das Stehvermögen.
Ohne meinen Vater?
Hätte ich ein paar schwierige Erfahrungen nicht gemacht.
Religion war als Kind für mich?
Unwichtig.
Bücher habe ich immer geliebt, weil?
Sie sind ein Tor in die Welt.
Sportlehrerin bin ich geworden, um?
Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Als meine Mutter an Krebs starb, war das?
Der erste wirklich heftige Bruch in meinem Leben.
In Venezuela wollte ich
reich werden.
In Venezuela bin ich
gläubig geworden.
Maria ist heute für mich
eine mütterliche Freundin.
Jesus brauche ich, weil
er mein Lebenspartner, mein Sinn, meine Orientierung, mein Meister, mein Lehrer, mein bester Freund ist.
Konvertiert bin ich, weil
ich in Venezuela eine intensive Glaubens- und Gotteserfahrung hatte und diese Erfahrung gesucht habe und sie zum Teil in der katholischen Kirche wiedergefunden habe.
Im Klarissenkloster in Münster konnte ich
beten lernen.
Im Klarissenkloster in Münster konnte ich nicht
meine Berufung wirklich leben, denn die war anders, als die Schwestern dort dachten.
Auf die Idee, als Eremitin zu leben, bin ich gekommen als?
Ja, als im Kloster es klar wurde, ich gehöre da nicht hin, aber ich habe so eine ähnliche Berufung.
Eremitin sein heißt?
Sich aussetzen und standhalten.
Eremitin sein heißt nicht?
Idylle leben.
An Kälte kann ich mich gewöhnen, weil?
Ich einfach ziemlich robust bin.
Der Winter, in dem ich nicht genug Geld für Holz hatte, war
heftig.
Bücher schreiben ist für mich
Arbeit, aber auch tiefer Genuss.
Kerzen verzieren ist für mich
eine richtig gute Meditation.
Meine Klause ist für mich
ein Vorhof zum Paradies.
Besucher sind,
wenn sie geistlich Gespräch wollen, sind sie herzlich willkommen.
Mit meinen Ziegen kann ich
knutschen.
Oh, ich habe so ein Kopfkino, ich muss mir immer alles vorstellen. Oh Gott, wenn ich meine Klause aufgeben müsste, wäre das?
Oh, das wäre eine mittlere Katastrophe.
Dass es einen Verein gibt, lauter Menschen, die mich unterstützen wollen, darin die Klause zu erwerben, ist für mich
ein Riesengeschenk.
Gott ist
das Wichtigste in meinem Leben.
Mehr zu all diesen Themen jetzt in dieser Sendung Menschen mit Maria-Anna Lehnen. Domradio. Zu Gast heute in der Sendung Menschen ist Maria-Anna Lehnen. Maria-Anna Lehnen, ich habe am Anfang schon so ein bisschen was skizziert. Ein kleiner Hof, eine Kapelle, drei Ziegen, ein Garten mit Blumen und Gemüse. Das ist ihre Welt. Ganz wichtig dabei ist, wenn man nur den Hof, die Ziegen, die Garten mit den Blumen und Gemüse nehmen würde, würde das Wichtigste fehlen, nämlich die Kapelle, die da auch ist. Das ist so ihre Welt, in der sie als Eremitin seit 20 Jahren leben, seit 1994. Trotzdem fällt es mir schwer, mir das vorzustellen. Das ist irgendwo im Nirgendwo zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, schreiben sie irgendwo da an der Grenze. Was ist das für ein Leben?
Es ist ein Leben ganz intensiver Ausrichtung auf Gott. Also etwas, was, wo ich versuche, das, was mich von Gott ablenkt, wirklich zu lassen. Es bedeutet auch, dass ich den Tagesablauf, meinen Lebensunterhalt, den ich verdienen muss, alle diese Dinge dieser Priorität komplett unterordne. Und das ist etwas, was natürlich sich der normale Mensch nicht vorstellen kann.
Unterordnen darunter, dass sie sich von Gott nicht ablenken lassen wollen.
Genau. Dass dieses Leben daraufhin ausgerichtet ist, die Gemeinschaft mit Gott, dieses Geheimnis, was Gott ist, immer tiefer zu verstehen und in diese tiefe Gemeinschaft stärker und intensiver hineinzuwachsen.
Es ist ja ein total karges und hartes Leben. Ist das dann sinnvoll? Ich meine, Sie haben kein fließendes Wasser, Sie haben nur einen Brunnen und Sie haben keinen Strom und Sie haben auch einige Räume, die gar keinen Ofen haben.
Aber Strom habe ich schon, ne, weil ich bin ja über Internet.
Und das geht Strom also haben Sie schon.
Ohne.
Aber trotzdem brauchen Sie ja viel mehr Zeit, wenn Sie nun einen Brunnen haben, um Wasser zu holen, als wenn Sie den Wasserhahn aufdrehen. Das ist aber nichts, was Sie sagen, das steht zwischen mir und Gott, dieser harte
Arbeit. Ich hab schon eine Pumpe, weil zum Brunnen, da müsste ich jedes Mal dann weit laufen. Das ist so eine unterirdische Leitung. Und normalerweise funktioniert diese Pumpe auch sehr gut. Im Winter kann es, wenn es ganz kalt ist, mal ein bisschen kritisch werden. Aber ansonsten, nur ich kann das Wasser nicht so besonders gut trinken. Es ist zwar okay, sagt das Gesundheitsamt, aber es schmeckt nicht, sag ich mal einfach so. Das Leben ist ja reduziert. Das heißt, alle diese Dinge, die den normalen Menschen viel Zeit kosten, die fallen bei mir weg. Also ich habe ein Leben, was wirklich auf das Notwendigste beschränkt ist und das macht sehr zufrieden. Es ist nicht so, dass das jetzt also immer so eine zähneknirschende Pflicht ist, sondern es ist etwas, was mich zutiefst erfüllt und was mir Freude macht.
Das heißt, diese Tätigkeiten lenken Sie gar nicht von Gott ab?
Sie führen mich hin. Also wenn ich Bücher schreibe, schreibe ich ja nicht irgendwelche Krimis oder ähnliche Dinge. Zumindest bis jetzt noch nicht. Und
der Klausenkrimi.
Ja, das war ein. Also ich habe ein Kinderkrimi geschrieben vor Jahren mal. Das war aber eigentlich etwas, wo ein bisschen Katechese mit versteckt war. Die Dinge, die ich sonst schreibe, haben immer irgendetwas mit Gott zu tun und mit diesen Themen muss ich mich auseinandersetzen. Und meine Kerzen haben in der Regel ein religiöses Motiv. Und das zu designen, das zu gestalten, ist immer auch eine Meditation und es ist immer etwas, was mich dann auch wieder zu Gott hinführt.
Also es gibt körperliche Arbeit, es gibt ein bisschen Farmarbeit mit ihren Ziegen und dem Garten und so. Es gibt meditative Arbeit, es gibt intellektuelle Arbeit und es gibt natürlich auch Gebet, oder?
Ja, also das ist sozusagen die Struktur des Tages. Ich fange am Morgen, also heute muss ich gestehen, ist es ausgefallen, weil ich schon um 4:45 so mehr oder weniger los musste. Aber sonst bete ich das Stundengebet, das römische Brevier, das sogenannte. Und das strukturiert den Tag sehr intensiv und bringt mich sozusagen, ist immer so eine Kurskorrektur. Und es soll dazu dienen, mit diesen Dingen, die ich lese, die ich meditiere, also Psalmen oder Texte aus dem Evangelium, mit diesen Dingen, mit diesen Texten den Tag über auch umzugehen. Das heißt, sie wirklich ins Herz hineinzunehmen und sozusagen immer wieder darauf, man kann sagen, das zu kauen. Es ist ja von Ignatius von Loyola, so schmecken und verkosten dessen, was Gott ist, was ich von ihm weiß. Und das hält einen sehr intensiv auf dieser Spur.
Das ist also ihr Leben oder mal so ein bisschen versucht, das zu skizzieren. Sie sind seit 20 Jahren an diesem Ort. Sie haben einen Vermieter, mit dem Sie sich gut verstehen, alles gut. Und der sagt aber jetzt, jetzt muss ich das hier verkaufen. Und Sie können das erwerben, also oder Sie müssen gehen. Nun gibt es mittlerweile einen kleinen Verein, so eine Unterstützerschar von Menschen, die sich um diese Klause herum gesammelt haben und die sagen, nee, 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 wir wollen, dass Maria Annalenin hier als Eremitin weiterleben kann, zumal sie auch noch Pläne haben, was da passieren soll, da soll auch noch, sollen auch noch Dinge draus werden. Jetzt aber brauchen sie Geld.
Ja, also der Anweg war so, dass einfach Renovierungen gemacht werden müssen und der Vermieter will nichts mehr investieren. Das ist ein sehr altes Haus und wir haben schon über 40.000 Euro reingesteckt und er wollte also zum Beispiel kein neues Dach draufsetzen, das also auch irgendwann mal fällig ist. Und dann sind wir darüber eingekommen, dass er sagte, nee, also dann will ich es verkaufen. Mhm. Und das heißt, jetzt will er es auch definitiv verkaufen. Und der Förderverein hat natürlich so eine erste Option, weil sie gesagt haben, also wir möchten das gerne, damit wir diesen Ort sichern. Nicht nur, damit Maria Anna da weiter leben kann, sondern dass auch dieser Ort nach ihrem Tod ein Ort im Bistum Osnabrück ist für eremitisches Leben. Mhm. Und dazu kommt, wir haben innerhalb der eremitischen Bewegung haben wir sehr viele Kandidatinnen, die aber irgendwo mitleben müssen, mal um es zu gucken, zu auszuprobieren. Und dafür soll eine Möglichkeit bei mir in der Klause St. Anna auch geschaffen werden.
So, dafür brauchen Sie Geld.
Ja, dafür brauchen wir insgesamt 45.000 Euro.
Was ja jetzt erstmal für so eine ganze Klause ja nicht so viel ist.
Ja, wenn man den Zustand des Hauses sieht, dann ist das schon viel. Aber da gehört ja noch ein kleines Grundstück dazu. Also wert ist es das wohl. Wir haben ja verschiedene Gutachter eingeholt. Aber das müssen wir erstmal zusammenkriegen.
Ja, wenn man alle, die sich auf den Weg machen, ein Haus zu bauen oder zu kaufen, müssen in der Regel mehr als 45.000 Euro in die Hand nehmen. Das war mein Gedanke dabei. Aber das ist trotzdem viel Geld, wenn man es nicht hat.
Ja, das stimmt.
Ungefähr 17.000 haben Sie.
Ja, wir haben etwas mehr als 17.000 Euro haben wir. Und jetzt brauchen wir also noch den Rest bis 45.
Was ist der Wunsch?
Wenn Menschen das hören, wenn Menschen sagen, das finde ich eine gute Idee und ich finde das Projekt, eine Einsiedelei, einen solchen Ort zu erhalten und weiter auch auszubauen, wenn sie dann bereit wären, uns Geld zu geben, also dem Förderverein, nicht mir persönlich, sondern dem Förderverein, dann kann man entweder sich im Internet informieren unter www.klausenkapelle.de.
Man kann auch einfach domradio.de Menschen gucken, da haben wir das auch verlinkt.
Oder man googelt meinen Namen im Internet und ich habe zwei Seiten, einmal zu meinen Büchern, dann zu Eremiten und dann kommt man in Kontakt mit mir und kann weitere Dinge absprechen.
Gibt es die Möglichkeit, wer das jetzt nicht kennt, wir haben gesagt, irgendwo im Nirgendwo zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, so an der Grenze, also wenn uns jetzt Menschen zuhören, also das Domradio ist breit gestreut von seiner Hörerschaft, dass sie auch mal vorbeikommen könnten und sie kennenlernen?
Die Möglichkeit ist natürlich da, das ist kein Problem.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das hören und würde mir das vorstellen, würde ich denken, ja, eigentlich, warum nicht, aber ich glaube, ich brauchte so ein bisschen Pack an, dass ich wüsste, wer lebt denn da und warum
also
geht es denn da?
Es ist kein Problem. Wir haben ein bisschen Presse gemacht in den letzten Monaten und daraufhin kamen natürlich Menschen und sagten, das interessiert uns, wir wollen mal schauen. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und die sind zu mir gekommen und wir können dann natürlich erstmal über das Projekt sprechen. Aber in der Regel ist es dann auch so, dass die Menschen sagen, ja, und dann hätte ich da noch eine Frage zum Evangelium oder zum Glauben oder so weiter. Das ist natürlich alles möglich.
Das ist ja auch zulässig. Also klar. Jemand, der eine eremitische Einsiedelei unterstützt, der kann nur ein Interesse an Gott haben, sonst würde er das nicht tun. Sonst gäbe es kein Interesse. Also ich denke, das heißt, diese Möglichkeit gibt es. Jetzt in dieser Sendung lernen wir Sie erstmal ein bisschen kennen. Mhm. Wir erzählen, wie Sie Eremitin geworden sind. Das ist ziemlich abenteuerlich, finde ich. Und von diesen Abenteuern erzählen wir nach den Nachrichten. Sie hören im Domradio die Sendung Menschen und heute zu Gast ist die Eremitin Maria Anna Lehmen. Ihr Leben, Maria Anna Lehmen, Ihre Lebensform war Ihnen wirklich nicht in die Wiege gelegt. Ganz im Gegenteil, Sie sind evangelisch groß geworden und einmal im Jahr an Weihnachten in die Kirche gegangen, so für die Stimmung. Dann sind Sie Sportlehrerin und Bewegungstherapeutin geworden, haben Freunde gehabt, in Beziehungen gelebt und wollten dann in Venezuela mit Freunden eine Farm gründen. Im Fragebogen haben Sie schon gesagt, ich wollte reich werden. Was war das für ein Plan?
In Venezuela kann man immer noch reich werden, auch heute noch, wenn man skrupellos genug ist. Denn der Bildungsstand der Deutschen ist natürlich wesentlich höher als der der normalen Menschen in diesem Land. Und wir haben dort eine Farm aufgebaut. Es waren einige Europäer schon da, da sind wir dazugestoßen, haben diese Farm aufbauen wollen mit Büffeln, mit Wasserbüffeln.
Das war der Plan. Dann sind sie krank geworden, in Not geraten und tatsächlich gerettet worden. Durch ein Buch, durch einen Satz. Was ist passiert?
Ja, ich bin mehrmals krank gewesen. Also unter anderem, ich bin eine leidenschaftliche Reiterin gewesen, habe also einen halbwilden Hengst dann geritten und runtergefallen und durch die Savanne geschleift worden. Alle solche Scherze, das war schon etwas schwierig dort.
Ich sagte ja abenteuerlich.
Ja, auf jeden Fall war auch die Beziehung zu dem Freund war schwierig, weil er wollte eigentlich wieder zurück zu seiner Frau. Er war nämlich damals auch verheiratet. Und dann ging das Ganze, kam also voll in Schieflage. Und ich bin ein Bücherwurm, also ich brauche Bücher, hatte aber keine deutschen Bücher mehr. Spanische konnte ich nicht lesen, weil die Sprache nicht reichte. Englische aber nicht da. Also habe ich ein deutsches Buch geschenkt bekommen von unserem Chef, der katholisch war, über Marienerscheinungen. Und als evangelische, mehr oder weniger Taufschein-Christ, etwas über Marienerscheinungen zu lesen, ist schon sehr schräg.
Bizarr.
Ja. Aber ich habe gedacht, naja, dann liest es halt mal. Und es gibt also eine Stelle in diesem Buch über einen Wallfahrtsort, über Medjugorje. Und da wird von dieser Gestalt, von Maria, berichtet, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieser Satz, den habe ich gelesen und es war, als würde in mir ein riesiger Schleier wirklich zerreißen mit Krach. Also ich habe das nicht gehört äußerlich, es war wirklich ein innerlicher Vorgang. Und ich wusste in dem Moment, das Einzige, was du wirklich brauchst, das ist Jesus.
Das klingt ja sowohl dramatisch als auch irreversibel.
Ja, also für mich war das der Startpunkt im Grunde genommen für eine 180-Grad-Drehung. Es hat natürlich eine Weile gedauert, bis ich mit dieser Erfahrung überhaupt etwas anfangen konnte. Ich habe dann versucht, also die Reste des Glaubens, die noch so zu finden waren bei mir, zusammenzukratzen. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, das Vaterunser überhaupt zu beten. Mir fehlten einfach Teile. Aber der Prozess ging dann einfach so, dass ich nach und nach mich dieser Erfahrung auch geöffnet habe, versucht habe, damit zu leben und zu erkennen.
Sie sich erst erschrocken?
Ja, es war nicht ein Erschrecken, sondern man kann das schwer beschreiben. Also es war mit sehr viel Tränen verbunden, weil mir einfach klar wurde, ich habe den Weg gefunden zu ganz vielen Problemen und Schwierigkeiten, in denen ich steckte. Was mache ich mit meinem Leben? Was mache ich denn hier? Ich sitze 9000 Kilometer weg und so weiter. Ne?
Moment. Sie haben gesagt, ich habe den Weg zu meinen Problemen gefunden. Wie das denn? Durch dieses Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben?
Ja, also dass sich einige Probleme gelöst haben. Denn es gibt Dinge, in denen man drin steckt, die einen belasten, zu denen man aber keinen Zugang hat oder wo man nicht weiß, wie gehe ich damit um. Und diese Beziehung zu Jesus, die hat mir dabei geholfen, Probleme zu sehen, zu erkennen und sie zum Teil auch zu lösen.
Wie?
Einfach indem ich gemerkt habe, dass manche Dinge nicht die Priorität haben, die ich ihnen gebe. Also ich habe früher sehr viel Wert auf Kleidung gelegt, sehr viel Wert auf gutes Aussehen. Also das Geld, was ich in Kosmetiksalons verpulvert habe, das hätte ich jetzt gerne heute. Oder die Dinge, wozu bin ich überhaupt auf der Welt? Was soll das, dass es mich gibt? Und die Beschäftigung mit Jesus, mit der frohen Botschaft, mit der Bibel, die hat mir einen Weg dahin gewiesen, da zu einer Erkenntnis zu kommen. Und letztendlich ist das dann folgerichtig der Weg gewesen, katholisch zu werden, ins Kloster zu gehen, beziehungsweise dann hinterher zu erkennen, dass ich...
Da kommen wir gleich noch zu. Also Sie, in dem Moment, also das, was sich daraus entwickelt hat, Sie haben einmal geschrieben dazu, dass klar war, Jesus, ich brauche dich und ich will dich.
Ja.
Wie geht das denn innerlich?
Das ist sehr schwer in Worte zu fassen. Das ist
maybe, aber ich glaube, wenn man das nicht versteht, versteht man ja nicht, was das ist, dass Sie die 9000 Kilometer zurückgekommen sind, dass sich Ihr Leben so geändert hat.
Es ist einfach ein etwas, was mit einem tiefen, ich will nicht sagen Glücksgefühl, das ist die verkehrte Emotion, sondern es ist ein tiefer Friede. Ich bin irgendwo angekommen, an einem Punkt, wo ich alles oder fast alles überschauen kann, wo ich sehen kann, warum bin ich auf der Welt, was soll das eigentlich, dass es mich gibt, und Jesus sagt mir das. Nicht nur, dass ich das in der Bibel lesen kann, sondern es ist ein Prozess, der innerlich abläuft und der sehr schwer in Worte zu fassen ist. Aber es hat viel mit innerem Frieden und mit einer inneren Sicherheit zu tun. Ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg.
Diese innere Sicherheit hat sie die 9000 Kilometer zurückgeführt nach Münster in ein Klarissenkloster. Davon erzählen wir gleich. Maria Annalenen, die Eremitin, heute zu Gast in der Sendung Domradio Menschen. In Venezuela wollten sie ihr Glück machen und sie haben ihr Glück gefunden. Allerdings ganz anders, als sie sich das vorgestellt haben. Sie wollten reich werden mit einer Farm, das haben wir eben erzählt, und gefunden haben sie in einem Buch über Marienerscheinungen, dass Jesus ihr Gegenüber, ihr Anker in der Welt sein wird. Dann haben sie versucht, ihren Weg mit Jesus zu finden. Dieses Versuchen, meinen Weg mit Jesus zu finden, hat sie erstmal wieder 9000 Kilometer zurückgeführt nach Deutschland, dann nach Münster und zu einer Konversion. Sie sind katholisch geworden und dann in ein Klarissenkloster. Was hat denn gemacht, dass sie sich gedacht haben, hier im Klarissenkloster in Münster kann ich diesen Weg gehen?
Also es war ein längerer Prozess. Erst einmal in die Kirche hinein und dann zu überlegen, was mache ich jetzt mit diesem Glauben, mit diesem katholisch Sein. Und dann traf ich sozusagen ständig auf die heilige Clara von Assisi, eine faszinierende Frau aus dem 13. Jahrhundert, stellte fest, die hat ein Kloster gegründet, eine Ordenskongregation als geistliche Schwester von Franziskus von Assisi. Und das wurde so interessant, dass ich dann angefangen habe, diese Schwestern zu besuchen, Gespräche zu führen, wie das dann so läuft, und bin dann dort eingetreten, weil ich dachte, mit dem Leben des Gebetes kann ich das, nämlich den anderen zu helfen, also weiterzuschenken von dem, was ich selbst empfangen habe, kann ich das am besten. Und dann bin ich dort
eingetragen. Also es ist so ein Missionsgedanke. Ich habe Jesus gefunden und ihr sollt Jesus auch finden.
Ja, so in dem Sinne, also die Freude und die Erfüllung, dieser Friede, der damit verbunden war, den wollte ich weiterschenken. Eine mögliche wäre natürlich gewesen, wieder nach Venezuela zu gehen als Missionarin oder mit dem Geld, was ich damals geerbt habe, etwas zu tun. Aber das war mir nicht genug, weil ich bin immer so ein Alles-oder-Nichts-Typ. Also wenn, dann soll es möglichst viele erreichen. Und das geht im Grunde genommen nur durch ein kontemplatives Gebet. Also das Gebet.
Moment, warum erreicht das denn mehr Menschen, als wenn sie Missionarin in Venezuela sind?
Einfach nach 1 Korinther 12, das bedeutet, wenn ich davon ausgehe, dass das, was die Bibel darüber sagt, dass die Menschheitsfamilie und die Christen im Besonderen ein Organismus sind, eine Art Leib, und wenn ein Glied in diesem Leib geehrt wird, werden alle geehrt. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Da ist also eine intensive Verbindung, die ich aber nicht unbedingt sehe oder weiß, sondern darauf vertraue, dass das so ist. Dann hat mein Gebet, dass ich zu Gott spreche, meine Fürbitte oder mein Lobpreis oder das hat eine Auswirkung auf alle.
Okay. Und das, dachten Sie, können Sie da finden?
Genau. Ich bin dort deswegen eingetreten. Es war ein sehr liebenswerter Konvent und habe dort angefangen sozusagen dieses Leben zu leben.
Gefunden haben Sie da nicht, was Sie gesucht haben.
Nicht ganz, ja.
Oder nicht ganz. Jedenfalls sind Sie ja heute keine Clarissin aus Münster, sondern Sie sind Eremitin. Wie das gekommen ist, erzählen wir in der zweiten Stunde vorher. Zur vollen Stunde hören wir einen Text von Serafina.
Domradio, das Wort.
Sternschnuppen. Später am Abend saß Serafina mitten auf der Wiese vor ihrem Haus. Eingemummelt in eine dicke Decke, mit Handschuhen, Schal und Mütze vor der klirrenden Kälte geschützt, betrachtete sie den riesigen, weiten, dunklen Himmel. Als hätte jemand Diamantsplitter über schwarzem Samt ausgestreut, so glitzerten und funkelten die Sterne über ihr. Neben ihr auf dem alten Gartentisch saß Mounts und putzte sich sorgfältig für den allnächtlichen Kontrollgang durch Schuppen und Ziegenstall. Plötzlich zischte ein gleißend heller Lichtstreifen über den Himmel, glühte einmal auf und verlosch. Serafina hauchte ein leises »Oh, wie schön!« Mounts zuckte erstaunt zusammen. »Was war das?« fragte sie. »Eine Sternschnuppe«, antwortete Serafina. »Wo kam das Ding denn her?« »Aus dem Himmel.« »Aha«, sagte Mounts, »kann ich das fressen?« »Nein«, sagte Serafina. »Kann ich damit spielen?« »Nein.« »Wozu ist das Ding denn gut?« »Vielleicht, um uns daran zu erinnern, woher wir kommen und wohin wir einmal zurückkehren sollen.«
Ein Text von Maria Annalene. Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Maria Annalene. Sie lebt als Eremitin und sie schreibt unter anderem Kolumnen für Gott.net über ihre Ziegen. Eine davon heißt Serafina und eine Geschichte haben wir gerade gehört.
Ja, Serafina ist so die kleine Einsiedlerin und die Ziegen und Mounts, das sind so ihre Kumpels, die Dinge, also die Geschöpfe, mit denen sie lebt.
Die sie unterrichtet? Das war jetzt gerade eine kleine Lecture.
Ja, das ist immer so gegenseitig. Die beiden Ziegen haben so ganz spezielle Namen. Sie heißen Veritas und Simplicitas, also Wahrheit und Einfachheit. Mhm. Und das ist dann immer so ein Spiel mit diesen Namen und mit dem, was Serafina da tut. Es geht im Grunde genommen immer darum, zu zeigen, was hinter dem Leben, was hinter den Dingen steht. Dass es also mehr ist als nur die normale Realität. Und natürlich hat es einen ganz klaren christlichen Charakter. Es ist so ein bisschen versteckte Katechese manchmal.
Bisschen pädagogisch.
Ein bisschen, ja.
Also, die Sternschnuppe fällt vom Himmel, ist für nichts Nutze, außer uns daran zu erinnern, wo wir herkommen und wo, im Text haben Sie gerade gesagt, wo wir hingehen sollen. Ist es nicht, wo wir hingehen werden? Ob wir wollen oder nicht?
Also für mich ist es schon auch ein Sollen. Also
okay.
Ich denke, wenn Gott uns erschafft, dann ist das nicht etwas, das er ins Nirvana erschafft oder in irgendein Loch, wo wir dann verschwinden, sondern dass wir auch zu ihm dann zurückkehren sollen.
Ja, aber ich frage nochmal, das ist ja, warum nicht werden? Kann man auch da nicht hin zurückgehen?
Also ich hoffe inständig, dass jeder dorthin zurückkehren wird.
Okay.
Aber ich bin noch nicht da gewesen, also ich kann nur meinen Glauben und meine Hoffnung da ausdrücken. Wie es dann letztendlich wird, das muss ich dann selber sehen.
Ist es denn so, dass Sie die Geschöpfe, die in Ihrer Klause leben, dass Sie sich mit denen auch wirklich unterhalten, manchmal so über Sternschnuppen und andere Dinge?
Sagen wir mal so, meine Ziegen geben mir sehr, sehr viel Input. Sie geben mir sehr viele Impulse. Ich schreibe im Moment ein Buch für den Bonifatius Verlag über die Erlebnisse mit den Ziegen, die ich dann also geistlich deute. Und das ist erstaunlich, was man von meiner kleinen Herde, inzwischen momentan sind es 5, lernen kann im Blick auf gemeinsames Leben miteinander, auf Gemeinschaft. Das ist schon manchmal wirklich frappant.
Das gäbe es alles nicht, wären Sie im Klarchristenkloster in Münster geblieben. Dann würden Sie vielleicht auch mit Ziegen auskommen müssen, keine Ahnung, aber Sie würden nicht so darüber schreiben. Warum Sie jetzt mit den Ziegen in der Klause leben, das erklären wir gleich. Maria Annalene zu Gast in der Sendung Menschen im Domradio. Also stehen geblieben sind wir in Ihrer Geschichte, dass Sie Ihren Lebensweg bei den Klarissinnen gesucht haben in Münster. Sie sagen, das war ein ganz liebenswerter Verein. Und ein Teil hat auch gestimmt, ein Teil hat nicht gestimmt. Ein Teil, haben Sie schon im Fragebogen gesagt, habe ich gemerkt, dass ich eine ähnliche, aber doch eine andere Berufung habe. Wie haben Sie das denn gemerkt?
Ja, das sind natürlich innere Prozesse. Zum Teil war das natürlich auch damit verbunden, dass wir einen sehr strengen Tagesablauf hatten. Und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und so ein kontemplatives Kloster, das sind 6 Mauern ringsherum, also 6 Meter hoch, so nach oben ist alles offen. Und ich merkte auf der einen Seite, dieses kontemplative Gebet, dieses intensive Gebet, das ist genau das, was ich brauche. Aber diese strengen Gemeinschaftsformen, das ist etwas, was, wo ich nicht mit gut klarkomme. Und ich habe eine sehr, sehr gute Novizemeisterin gehabt, Lucia, mit der ich bis heute befreundet bin und mit der ich auch noch Kontakt habe, brieflich, und manchmal, wenn ich schaffe, besuche ich die auch. Aber wir haben dann also uns hingesetzt und haben auseinanderklamüsert, was habe ich denn nun für eine Berufung? Das waren also wirklich Stunden, wo wir sehr intensiv gesprochen haben. Und zum Schluss waren ein paar Punkte, die bis heute stimmen. Und
welche Punkte waren das?
Also einmal ein Leben mit Franziskus und Clara als Vorbild, ein Leben des Gebetes in Schweigen und Zurückgezogenheit, aber mit der Möglichkeit, von dem, was ich geschenkt bekomme, etwas weiterzugeben, über die Form des Gebetes hinaus. Diese Punkte stimmen bis heute. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall war dann irgendwann klar, ja, eigentlich ist das eine Lebensform als Einsiedlerin.
Aber so, wie Sie die drei Punkte jetzt benennen, kann man die doch, oder vier? Die vier Punkte kann man sie doch auch in einer, also ich sehe noch nicht den zwingenden Schluss, dass man, wenn man Clara und Franz als Vorbild hat, wenn man ein Leben des Gebetes in Zurückgezogenheit leben möchte und das weitergeben möchte, warum man dann nicht im Kloster leben kann.
Es war einfach für mich klar, das ist aber auch so ein innerer Prozess, dass klar war, ich gehöre hier nicht hin. Also von den Schwestern ist nichts gekommen. Die lassen ein, das ist auch gemäß der Regel der Heiligen Clara, die sehr, sehr weit und sehr, sehr psychologisch sehr gut ist. Völlig klar, diese Kandidatin muss sich alleine entscheiden. Die muss klar haben, was ist ihr Weg. Und irgendwann weiß ich noch, habe ich also Tränen überströmt meiner wirklich sehr geliebten Äbtissin gesagt, Mutter Antonia, ich glaube, ich gehöre ihr nicht hin. Ich habe das Gefühl, ich gehöre hier nicht hin. Und dann hat sie mich noch angeguckt und gesagt, ja, das glauben wir auch. Also das war dann schon ein Konsens. Und da haben natürlich sehr viele Gespräche auch mit Beichtvätern dazu gehört und mit Menschen, die mich besucht haben im Sprechzimmer, wo ich mit denen gesprochen habe. Und irgendwann war klar, ich muss hier weg, aber ich muss dieses Leben führen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich Einsiedlerin werden. Hatte aber wirklich so gut wie keine Ahnung, außer halt eben die frommen Legenden, die man so liest. Und dann fing eigentlich der Prozess an, wie soll ich das denn leben heute? Wie geht das?
Ja, weil das muss ja dann irgendwie schon mal eine Einsiedelei geben, zum Beispiel. Erstmal muss ja das ein äußerer Ort da sein.
Naja, den hatte ich natürlich nicht. Also ich bin dann raus und es war klar, wenn ich hier nicht hingehöre, dann kann ich jetzt nicht noch ein paar Jahre hier irgendwie wohnen. Bin also dann zurück. Das Haus meiner Eltern war inzwischen mehr oder weniger von meinem Bruder bewohnt. Da war eigentlich nicht mehr viel Platz. Und dann habe ich gedacht, ja, Jesus, wenn du sagst, ich soll so leben, dann zeig mir jetzt bitte wo. Und das war dann nach einer kurzen Zwischenstation in einer kleinen Kapellengemeinde, bin ich dann praktisch durchs ganze Bistum Osnabrück gefahren, mit geliehenen Autos, mit dem Bus, mit Fahrrad, so immer, wo ist denn jetzt hier wohl meine Hütte? Völlig bekloppt, aber habe das dann auch erzählt und war dann in einem kleinen Dorf bei Eltern einer Arbeitskollegin, die gesagt hat, fahr da doch mal hin, da muss es sowas Verrücktes, was du suchst, muss es geben. Und die Frau, die Gertrud, die hat dann gesagt, ich glaube, da hinten gibt es sowas, ich frage da mal den Bauern. Ja, und das war dann die erste Klause, das war nur eine Baracke.
Also sie hat den Bauern gefragt und sie haben zum ersten Mal dann gesehen, was der Bauer ihnen zeigen konnte.
Ja, das waren wirklich nur zwei Zimmer mit Dach und völlig kaputt auch. Und da habe ich 9 Jahre erst einmal gelebt.
Ach, das war noch gar nicht da, wo sie
das
jetzt
war,
leben?
Nein, das war die Klause vorher.
Okay.
Und die war aber wirklich hardcore.
Also das war, was Sie erzählen, ist jetzt schon hardcore. Das war noch hardcoreiger, als was ich jetzt lebe.
Also das
leben.
War schon, da ist nachts das Wasser in der Vase gefroren, weil ich nicht heizen konnte und weil die Fenster kaputt waren. Und ja, aber es waren intensiv, geistlich absolut intensive Jahre und mit sehr viel innerer Freude, mit sehr viel Sicherheit, mit sehr viel, ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg.
Okay, Sie hatten den Ort gefunden und gleich erzählen Sie uns bitte, wie Sie diesen Ort dann innerlich mit Leben gefüllt haben. Maria Annalenen heute im Domradio in der Sendung Menschen. Sie hatten den Ort gefunden, wo Sie eremitisch leben konnten. Das heißt noch lange nicht, dass Sie gewusst haben, wie das denn geht. Wie geht denn eremitisch leben, wenn nachts das Wasser in der Vase gefriert?
Ja, also ich bin damals mit wirklich ein bisschen hohen Idealen, habe ich da angefangen Und so gleich die ersten Jahre waren wirklich sehr knallhart. Auf der einen Seite war es erfüllt so von dem Wissen, von der Sicherheit, ich bin angekommen, ich bin auf meinem Weg, ich bin an meinem Ort. Aber das dann zu lernen, wie geht das denn tagtäglich und wie ist das auf Dauer, so mal so ein Wochenende eremitisch ist ja immer ganz nett, aber wie ist das denn, wenn das Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag immer so weitergeht in diesem Tagesablauf von Gebet und Arbeit, mit dem Zwang, das Geld auch irgendwo zu verdienen für den Lebensunterhalt, das war schon sehr, sehr schwierig. Ich habe am Anfang sehr viel als freie Journalistin gearbeitet, also für kleine Tageszeitungen Berichte gemacht, wobei ich kein Auto hatte, keine vernünftige Ausrüstung, sondern nur irgendwo hin, hab was geschrieben, abgeliefert und dann dafür 30 Euro gekriegt. Das musste dann für 2 Wochen reichen, alle solche Sachen. Aber wichtig war, dass ich gelernt habe, sozusagen mich selbst innerlich in diesem Gebet zu verankern und das für jeden Tag.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Entscheidende ist nicht, wie lernen Sie Ihren Lebensunterhalt zu sichern, sondern wie halten Sie die Gebetszeiten aus?
Also zunächst einmal war das ein ziemlicher Druck mit dem Geld. Mhm. Das ist nämlich wirklich eine Schwierigkeit für uns. Aber das hat etwas ausgelöst. Das ist ja so eine Schleifmaschine, dieser ständige gleiche Tagesablauf mit den Problemen. Und dann wurden langsam nach den ersten 1-2 Jahren, wo es wirklich traumhaft war, kam sozusagen die Phasen, wo die Schwierigkeiten auftauchten. Das heißt, was ist mit mir los? Was kommt hoch bei mir? Wie viele Ängste? Wie viele alte Verletzungen? All diese Dinge, die ja sonst so im hektischen Leben oft untergebuttert werden, die kamen hoch und mit denen musste ich umgehen lernen.
Kann ich gerade noch mal zu der Struktur fragen? Wenn Sie als freie Journalistin arbeiten, dann sagt auch eine Redaktion Ihnen, dann und dann ist der Termin. Mhm. Wie kann denn dann der Tagesablauf immer gleich bleiben?
Ja, das war dann ein Problem, ne? Also entweder ich habe jetzt einen Text, den ich schreiben kann und dafür kriege ich ein bisschen Geld. Mhm. Oder ich sitze in meiner kleinen Kapelle, das heißt, damals hatte ich nur einen kleinen Gebetsraum und halte meine Gebetszeiten ein. Das war eine ständige Zerreißprobe und war aber dazu noch mal gut, wirklich diesen Prozess in Gang zu bringen, dass sichtbar wurde, wer bin ich denn wirklich? Was ist denn in der Tiefe bei mir? Also das waren sowieso wie so kleine Splitter, die immer wieder Risse in die Fassade brachten, wo dann also so das geschönte Bild, was auch jemand hat, der mit dem eremitischen Leben anfängt, einfach irgendwann aufplatzte und dahinter war ein Mensch mit einer riesen Sehnsucht nach Gott, nach Gemeinschaft nach Gott, nach einem Leben mit Gott und gleichzeitig ständig in einem Zwiespalt, wie kriege ich das denn überhaupt hin?
Und wie kriegen Sie es hin?
Also ein Teil war, dass ich einfach gelernt habe, im Gebet zu sein, auch wenn ich Vorträge jetzt halte, auch wenn ich schreibe. Im Moment schreibe ich ja nicht mehr für Zeitungen, sondern eher Bücher. Und mich einzulassen, wirklich zu öffnen auf das, was von Gott kommt.
Das heißt, das Bücherschreiben ist auch Beten?
Ja, also ich schreibe ja in der Regel über geistliche Themen und dann den richtigen Ausdruck zu finden, den richtigen Satz zu finden, geht nur, wenn ich in dieser Materie drin bin. Ich kann nicht über Gebet schreiben, wenn ich nicht bete. Ich kann nicht über Meditation schreiben, wenn ich nicht selber meditiere. Ich kann nicht über die Bibel schreiben, wenn ich nicht verstehe, was ich da zitiere. Das heißt also, wenn ich schreibe, muss ich intensiv mich bis ins Innerste damit auseinandersetzen. Und das ist geistliches Leben.
Wie viele Stunden am Tag sind denn frei von anderer Betsarbeit, sondern sind nur Beten? Ungefähr.
Also im Moment, aufgrund der Situation im Moment, ist es etwas reduziert, aber ansonsten sind das normal schon 3-4 Stunden oder wenn ich Zeit habe, mehr.
Also gehen wir mal von 4 Stunden aus. Sie haben gesagt, dann gab immer mehr Risse, immer mehr Splitter, die das aufgerissen haben und immer mehr Verletzungen, die hochkommen. Wenn ich 4 Stunden am Tag nichts zu tun habe, und immer mehr Verletzungen kommen. Was haben Sie denn dann gemacht?
Also am Anfang war es so, dass ich es versucht habe, ja, so mit so frommen Worten, ne, so zuzudecken. Mhm. Also so einen netten Spruch aus der Bibel und es wird schon irgendwie und so. Mhm. Aber das ist ein sehr machtvoller Prozess, der dann anfängt. Und dann geht es nur, dass man sich diesen Dingen stellt. Und das bedeutet auch, dass ich erkenne, ich bin weder vollkommen, ich bin weder total toll, perfekt, sondern ich bin ein Mensch mit Schwächen, ich bin ein Mensch mit Fehlern, mit Macken und die werde ich auch behalten.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel, wo Sie gelernt haben, an dieser Stelle, mit dieser Macke muss ich leben? Und darf das nicht fromm zudecken oder so?
Also einmal, ich bin, wie schon gesagt, ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und es war da gleichzeitig der Weg auf die Gelübde hinzu. Ich hatte mich also beim Bischof gemeldet. Und dann kommt natürlich auch, ja, okay, du versprichst da Gehorsam. Kollidiert das nicht mit deinem Freiheitsdrang? Was machst du, wenn der Bischof dir etwas erzählt, was du aber nicht willst? Wo er aber dann sagt, bitte, das haben sie versprochen, das müssen sie jetzt machen. Mhm. Und das hat teilweise wirklich sehr intensive, auch wirklich Phasen der Angst ausgelöst, wo ich denke, du kannst das dann nicht leben und dann musst du aufhören und wie mache ich das? Und
das, also ist das, ja, sich schon, es fühlt sich an, wie sich ausliefern.
Ja.
Das heißt, sie versprechen Gehorsam ihrem Bischof?
Bischof und Gott. Also erst Gott, aber in die Hände des Bischofs als seinem Vertreter in der Diözese. Ne?
Okay. Und haben Sie einen Weg gefunden, dass es eben sich nicht nur wie ausliefern anfühlt? Wie haben Sie das gelöst?
Es hat sich gelöst in dem Sinne, dass ich ein Verständnis, ein anderes Verständnis von Gott bekommen habe. Wenn er derjenige ist, der das Beste für mich will, und davon bin ich überzeugt, er will für mich das Heil. Und der Weg, den ich beschritten habe, vor ihm recht ist, gut ist, dann kann ich vielleicht auch Dinge tun, die ich eigentlich nicht möchte. Weil ich glaube, sie führe mich dahin, dass das, was ich soll, dass ich zu dem Menschen werde, der den Gott möchte, dass das dazu dient.
Warum soll ein Bischof Dinge wissen, die sie tun sollen, die sie nicht tun wollen, die dann trotzdem gut sind?
Ja, also bisher ist es nicht aufgetaucht. Mhm. Aber das sind so Ängste, die hochkommen und die manchmal unrealistisch sind. Und vor allen Dingen, man kann mit unserem Bischof gut reden. Und wir haben ja wirklich viele Gespräche gehabt, auch vorher, vor den Gelübden, sodass diese Angst eigentlich nicht mehr da ist.
Sie haben auf jeden Fall einen Weg gefunden, mit sich selber auszukommen, auch als Eremitin, sonst wären Sie nicht schon alleine seit 20 Jahren an dem zweiten Klausenort. Von der zweiten Klause erzählen wir nach den Nachrichten. Unser Gast heute ist Maria Annalena. Eigentlich ist es ganz verwunderlich, dass sie ins Radio gekommen ist, weil Sie sind Eremitin und leben zurückgezogen, wollen auch zurückgezogen leben. Selbst ein kontemplatives Kloster war noch zu viel Leben. Sie machen die Augen zu, das kann ja da nicht sehen. Also vor Erleichterung, dass Sie das nicht mehr haben. So, wir haben erzählt, dass Sie den Ort gefunden haben, wo Sie haben Ihre Berufung gefunden, Sie haben herausgefunden, dass Sie eremitisch leben wollen, Sie haben gefunden, wo und haben auch herausgefunden, wie. Das machen Sie jetzt schon seit fast 30 Jahren insgesamt.
Nein, 20 sind es.
Ach, Sie sind nicht 20 Jahre an dem gleichen Ort?
Nee, hier bin ich jetzt, wo ich jetzt bin, in der Klause St. Anna, bin ich gut 10 Jahre.
Okay.
Und davor.
Na, ich dachte, die würde man noch addieren.
Also dann wäre ich sehr viel zu früh angefangen. Das geht nicht.
Okay, so, da sind Sie. Wir haben ganz am Anfang der Sendung erzählt, dass Sie an diesem Ort jetzt auch gerne bleiben möchten. Das ist eine Klausel, wo Sie denken, das ist gut für mich und gut für andere, die Ihre eremitische Berufung prüfen wollen. Aber das ist ein bisschen gefährdet, weil Sie das jetzt erwerben müssen, wenn Sie da bleiben wollen. Das heißt, Sie brauchen Geld. Da kommen wir gleich nochmal am Ende der Sendung zu. Was ich jetzt gerne begreifen möchte, ist, dass Sie sagen, und eigentlich, jetzt haben wir diesen ganzen Weg beschrieben in die Vereinzelung, dass Sie, damit Sie Ihre Berufung wirklich leben können. Und dann haben Sie festgestellt, Eremiten, die zwar qua Natur Einzelgänger sind, tun sich zusammen. Und es entsteht eine kleine Bewegung. Was ist denn da passiert?
Also die Bewegung der Eremiten, der Neuaufbruch, ist auch für mich etwas völlig Überraschendes gewesen. Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ja, ich bin so eine von den Verrückten, die so eine alte Lebensform wieder entdeckt und das lebt. Und dann sollte ich vom Benno Verlag ein Buch darüber schreiben und habe gedacht, oh, wie soll das gehen? Es gibt doch gar nicht so viele und so. Habe mich auf die Suche gemacht und habe im Laufe der Recherche gemerkt, dass es wirklich einen Neuaufbruch gibt. Das heißt, dass also überall in Deutschland, aber auch weltweit Menschen diese Berufung erleben, die sie diese Berufung bekommen und versuchen, diese alte Lebensform wieder zu erleben. Und inzwischen ist es so, dass wir in Deutschland ungefähr 80 bis 90 haben, Eremiten. Das heißt, einmal Diözesaneremiten wie
80 bis 90.
Ja, es ist eine steigende Tendenz. Wir sind zum Beispiel im Oktober, treffen wir uns in der Schweiz bei Bruder Klaus. Wir haben eine Tagung da zur Fortbildung auch für Eremiten. Und da sind wir, mit den Referenten sind wir 40. Das ist also ganz interessant. Ich selber habe 2 europäische Treffen, also deutschsprachige Treffen, organisiert. Einmal vor, ich glaube vor 7 Jahren das erste und dann vor 4 Jahren das zweite, alle 3 Jahre. Und es ist eine überaus spannende Entwicklung sozusagen in der geistlichen Landschaft Deutschlands, dass überall diese Menschen, dass Menschen diese Berufung erfahren und dass sie versuchen, sie zu leben.
Es gibt 2 verschiedene Wege. Sie haben ja schon gesagt, Sie mussten Ihre, oder Sie haben gewählt, Ihre Gelübde beim Bischof abzulegen. Mhm. Man kann aber noch anders leben als Eremit.
Ja, also wir sehen im Moment 3 verschiedene Formen. Einmal wie ich, Diözesaneremitin, das ist Kanon 603 im Kirchenrecht. Dann natürlich auch Menschen, die zu einem Orden gehören und die Erlaubnis bekommen, eremitisch zu leben. Das gibt es auch, ist aber relativ selten noch. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die institutionell nicht gebunden sind, die als Eremiten leben, auch in einem christlichen, katholischen Kontext, die aber sich nicht in dem Sinne irgendwo andocken oder binden wollen. Das gibt es auch.
Und es gibt auch Eremiten, das ist ja nichts, was der Katholizismus jetzt gepachtet hätte als Lebensform. Es gibt einfach auch überall in anderen Religionen Eremiten und auch in Deutschland. Also es ist gerade ein Buch erschienen, in dem sie auch beschrieben werden. Da werden ganz unterschiedliche Lebensweisen und auch aus verschiedenen Religionen das beschrieben.
Genau, also es gibt es fast in jeder großen Weltreligion, im Buddhismus, Hinduismus, sogar der Islam kennt diese Formen. Also von daher ist das etwas, was existenziell sozusagen im Menschsein möglich ist.
Sie sind ja eine große Denkerin und denken über die Dinge nach und sie hat es erst verwundert, dieses Phänomen. Ups, ich bin ja gar nicht alleine, wir sind ja eigentlich viele, aber sie haben das auch gedeutet für sich.
Ich glaube, dass mit unserer Lebensform oder in unserer Lebensform etwas deutlich wird, ein Defizit, was wir in, jetzt mal für die deutsche Kirche, die anderen Kirchen kenne ich ja nicht so genau, sichtbar wird. Nämlich, dass Christsein bedeutet, dass ich täglich meinen Glauben auch lebe. Es reicht nicht, sonntags von 8 bis 9 in die Messe zu gehen und ab und zu das Kreuzchen an der richtigen Stelle zu machen, sondern Glaube bedeutet, dass mein ganzes Leben da involviert sein muss, dass der Glaube mein Leben durchdringen muss. Und eremitisch hat sozusagen eine Zeichenfunktion. Wir stehen sozusagen als kleines Bild, als Zeichen da für den einzelnen Menschen, wie er vor Gott ist. Und dazu gehört auch das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass halt eben die Fassade, die wir uns immer alle von uns selber machen, dass die hinterfragt oder auch kaputt gemacht werden muss, damit ich sehe, wie bin ich wirklich und wie bin ich wirklich vor Gott. Und wen liebt er denn? Mein Bild von mir oder liebt er mich so, wie ich bin?
Ich glaube, es sind immer die anderen, die entscheiden, wenn man sich auf eine Lebenswaage legt, wohin denn die Waagschale ausschlägt. Wenn die anderen zu einem kommen, weil sie da was finden, dann ist es erst legitimiert. Bei Ihnen stehen Besucher vor der Tür und über diese Besucher reden wir zum Schluss der Sendung. Maria Annalenen, Sie geben uns heute die Ehre im Domradio, obwohl Sie Eremitin sind und eigentlich ganz zurückgezogen leben. Das ist ja das Erstaunliche, dass Sie heute hier im Radio sind. Und das zeigt, dass Sie für die Menschen da sein wollen, sonst wären Sie heute nicht gekommen. Und das sind sie aber ansonsten auch immer. Und in den letzten Jahren sind Menschen bei Ihnen in der Klause, die 4 Kilometer vom nächsten Dorf entfernt ist, muss man nochmal betonen, aufgetaucht, haben an die Tür geklopft und je nachdem, wie es Ihnen gerade ging, haben Sie Ihre Melkeimer fallen lassen und haben gesagt, okay, ich koche dir mal einen Kaffee, setze dich mal dahin und dann reden wir. Wann tun Sie das? Bei welchen Besuchern?
Also wenn ein ernsthaftes geistliches Interesse da ist, dann schon. Und das merkt man eigentlich sehr schnell. Es gibt natürlich Menschen, die kommen und sagen, ja, ich brauche mal eben eine Kerze und haben Sie da was und so. Und sobald man in der Werkstatt sitzt und über die Motive redet, also über das Motiv, was auf die Kerze soll, dann kommt dann, ja, und außerdem habe ich dann nochmal eine Frage und dann sage ich, okay, wir gehen mal eben in die Küche. Und dann sitzen wir da und ich koche, das ist so bei mir Usus, 1 Stunde Zeit und eine Tasse Kaffee oder Tee, das ist also sozusagen von vornherein klar. Und oftmals kommen dann wirklich ganz dicke Probleme auf den Tisch und die Menschen sind froh, dass einfach nur jemand da ist, der zuhört. Die wollen gar nicht immer den großen, frommen Rat oder so, sondern einfach nur abladen, einmal jemanden haben, der zuhört. Und das hat in den letzten Jahren wirklich sehr stark zugenommen.
Und es ist auch so, dass daraus ja sowas wie so eine, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, sowas wie eine Basisgemeinde geworden ist, weil sonst gäbe es diesen Klausen-Unterstützerkreis ja gar nicht. Das sind Menschen, die irgendwann auch mal bei Ihnen vorbeigekommen sind und geblieben sind und manchmal auch ihr Zelt im Garten aufschlagen, um am Haus zu werkeln.
Ja, die ersten Jahre war das wirklich so, dass viele Menschen gekommen sind und gesagt haben, ich habe gehört, du musst da jemanden haben, der hilft. Und dann haben sie teilweise ihren Urlaub da verbracht, denn wir haben sehr viel renovieren müssen und dadurch alles mit wenig Mitteln. Und daraus ist dieser Förderverein Klausenkapelle St. Anna dann entstanden. Und bis heute ist es so, dass wir regelmäßig zusammen eine heilige Messe feiern, also einen Gottesdienst. Einmal im Jahr gibt es das große Klausenfest, dann kommen alle und wir haben draußen eine wundervolle Messe. Dann hinterher gibt es ein bisschen was zu essen und wir sitzen zusammen und tauschen uns aus. Es hat einen ganz klaren geistlichen Charakter. Aber es gibt auch immer mehr Menschen, die wirklich plötzlich vor der Tür stehen.
Also das klingt so, zu den anderen kommen wir gleich nochmal. Das klingt so, als wäre das wirklich was Gewachsenes. Ja. Also sie haben sich so zusammengefunden, aber sie sind ja dann auch jetzt zusammen geblieben.
Ja, also die wohnen natürlich nicht bei mir,
ja. Das
ist klar, aber wir haben Kontakt in dem Sinne, dass natürlich per Mail Informationen rumgehen, dass Anliegen kommen, dass jemand mal eine Mail schickt oder einen Anruf und sagt, du, das und das Anliegen habe ich, im Moment ist da ein großes Problem oder eine große Not, bitte bete dafür, das tue ich dann natürlich sehr gerne. Es gibt einen Gesprächskreis einmal im Monat, wo wir über Glaubensfragen reden. Aber es gibt auch so, dass sie sitzen und sagen, ich habe einfach Not, ich habe Probleme, ich habe Kummer oder ich habe eine Frage im Glauben, die ich nicht lösen kann. Und dann habe ich Zeit dafür.
Mhm. Ist das so, muss ich mir das so vorstellen, dass es so eine lauter einzelne Beziehung zu Ihnen gibt? Wie so, Sie stehen in der Mitte und so ein Kreis drumherum? Oder hat der Kreis unter sich auch eine Verbindung?
Also am Anfang war das so, dass einfach ich sozusagen die Mitte war und alles mich auch, also mich schon sehr in die Mitte gestellt hat. Aber inzwischen haben die Mitglieder des Fördervereins auch untereinander sehr viel Kontakt. Also nicht unbedingt alle, weil einige zum Beispiel wohnen in Bayern. Das ist ganz witzig, denn die mich gehört haben irgendwo oder was gelesen haben und dann kam ein Kontakt, erst per Mail, dann per Telefon, wie das so läuft. Mhm. Und die dann gesagt haben, das finde ich gut, da mache ich mit. Mhm. Und andere, die ganz in der Nähe wohnen, so wie heute unsere Kassenwartin, die meine Ziegen heute Morgen gefüttert hat, weil ich nämlich seit 5 Uhr unterwegs bin. Mhm. Und da gibt es dann schon auch so Beziehungen, die also dann nicht, die untereinander im gleichen regionalen Raum sind.
Und gleichzeitig gibt es eben noch Menschen, die so vorbeikommen, an der Tür stehen und klopfen und dann ihre Tür von innen eben auch aufgeht, im buchstäblichen wie im übertragenen Sinn. Dieser Verein hat es sich ja jetzt zur Aufgabe gemacht, das haben wir am Anfang der Sendung schon erzählt, die Klause als Verein zu erwerben, damit erstmal sie da wohnen bleiben können, damit andere Menschen dahin kommen können, ihre eigene eremitische Berufung zu prüfen, das mal ausprobieren können eine Weile, aber auch wenn es sie denn mal in möglichst ferner Zukunft nicht mehr in dieser Welt gibt, dass es diesen Ort weitergeben kann.
Genau, das sind so die Punkte, die wir möchten. Der Bischof von Osnabrück unterstützt das, er hat uns einen wunderschönen Brief geschrieben, weil er zwar weiß, es ist etwas Neues für unser Bistum. Wir haben also so keine Eremitagen, keine Klausen von früher, wie es im Süddeutschen ist. Aber dass es notwendig ist, denn die Tendenz ist steigend. Es sind immer mehr Menschen, die eremitisch als Berufung entdecken. Und das hoffen wir da ein bisschen unterstützen zu können.
Das geht nur, wenn wir auch über den schnöden Mammon an dieser Stelle reden. 17.000 Euro haben Sie, 45.000 Euro brauchen Sie in einem Zeitraum von ungefähr bis Weihnachten.
Ja, oder Anfang nächsten Jahres.
Oder Anfang nächsten Jahres, aber jedenfalls ist die Zeit limitiert, in der Sie dieses Geld zusammentragen können, jeder. Das heißt, die sind heute auch hier, um zu sagen, also wenn jemand jetzt zuhört und diese Idee gut findet und einfach sich mit daran beteiligen möchte, dass es einen Ort für eremitisches Leben gibt, dann ist er herzlich gerne eingeladen, das zu tun. Sie haben eben auch gesagt, man kann sie auch kennenlernen, man kann auch Kontakt zu ihnen aufnehmen. Maria Anna Lehnen finden Sie im Internet, einfach mit ihren eigenen Homepages oder aber auf der Sendung auf der Seite des Domradios, Domradio Menschen, die Sendung von heute, da haben wir das auch alles verlinkt. Ja, dann bleibt mir zu wünschen, dass Sie jetzt mal 10.000 Euro im Monat finden.
Das wäre natürlich fantastisch.
Ja, so bis Weihnachten, dann vielleicht können wir das verabreden, dass wir an Weihnachten nochmal ein Interview im Domradio machen. Und Sie uns erzählen,
wie es dann gewesen ist.
Wie es gewesen ist oder ob Weihnachten noch ein bisschen mithelfen soll dann. Das könnte ja auch passieren.
Das können wir gerne machen.
Maria Annalena, ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie diesen Ort schaffen können, an dem Sie jetzt schon so lange sind und da das tun können, was Sie tun wollen. Ich bedanke mich, dass Sie die Reise auf sich genommen haben, Ihre Ziegen in Obhut gegeben haben. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und ich kann auch nur herzlich einladen, wenn Sie in sich fühlen, dass das irgendwie eine gute Idee ist, einfach auch einen Ort zu haben, neben den anderen Formen, die es alle gibt, wo eremitisches Leben stattfindet, dann erkundigen Sie sich doch noch ein bisschen mehr. Oder schreiben mir eine Mail und ich leite Sie gern weiter. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.